Wärmeverluste sind der Albtraum eines jeden Energiesparers. Aber Altbauten haben halt ihren ganz eigenen Charme, was sie für viele zu interessanten Immobilien macht. Energetisch gesehen weisen sie jedoch oft Schwachstellen auf. Eine davon ist eine nicht gedämmte oberste Geschossdecke. Warum ihr diese nachträglich dämmen solltet und welche Aspekte dabei zu bedenken sind, wollen wir uns heute genauer anschauen. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. In dieser Folge wollen Ariane und ich uns der obersten Geschossdecke und ihrer Bedeutung für eure Energiebilanz widmen. Erst einmal ein herzliches Moin Moin an dich, Ariane.
Das gebe ich gern zurück, Jordina.
Klären wir doch zunächst, was unter der obersten Geschossdecke überhaupt zu verstehen ist. Ist ja jetzt nicht so ein alltäglicher Begriff.
Das stimmt. Also, die oberste Geschossdecke bezeichnet die Decke zwischen den beheizten Wohnräumen und dem unbeheizten Dachboden.
Und warum ist es so wichtig, dass diese jetzt gedämmt ist?
Nun, warme Luft steigt nach oben. Ja. Das heißt, ohne Dämmung kann die Wärme, die du in den unteren Geschossen durch Heizen erzeugst, ungehindert bis zum Dachboden vordringen. Und ist auch das Dach unten gedämmt, dann kann sie über dieses das Haus verlassen. Willst du es unten weiterhin schön warm haben, dann musst du mehr heizen und verbrauchst doppelt mehr Energie.
Okay, also wenn ich die oberste Geschossdecke dämme, dann bleibt die Wärme dort, wo ich sie haben will.
Korrekt.
Wie viel an Heizenergie lässt sich denn so ungefähr auf diese Weise einsparen?
Na, so 20-30% sind da schon drin.
Das ist aber schon eine ganze Menge. Da ergibt es natürlich durchaus Sinn, über eine Dämmung der obersten Geschossdecke nachzudenken.
Ja, durchaus. Und wegen dieses Einsparpotenzials besteht sogar eine Dämmpflicht.
Ich muss also die oberste Geschossdecke dämmen?
Nicht in jedem Fall.
Okay.
Also bisher schreibt das GEG, also das Gebäudeenergiegesetz, nur dann das Dämmen der obersten Geschossdecke vor, wenn ein Altbau den Besitzer wechselt.
Ah.
Kaufst oder erbst du ein Gebäude, das vor dem 1. Februar 2002 errichtet wurde, musst du dort innerhalb von 2 Jahren für die Einhaltung des Wärmeschutzes sorgen. Dies kannst du auch durch eine Dämmung des Dachs tun. Soll der Dachboden allerdings unbeheizt bleiben, ist die Dämmung der obersten Geschossdecke die günstigere Variante. Richtig teuer wird es dagegen, wenn du nicht nachrüstest, denn dann droht dir ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro.
Ui, nee, dann doch lieber das Geld in eine ordentliche Dämmung investieren und noch was übrig behalten. Dafür sinken dann ja auch nachträglich die Heizkosten, nehme ich an.
Genau. Und deshalb gibt es noch weitere Sanierungspflichten.
Mhm.
Dazu habe ich ja vor kurzem eine E&E-Erklärt-Folge gemacht. Also wen die Thematik interessiert, der kann da ja mal reinhören.
Habe ich auch schon getan und das solltet ihr definitiv tun. Aber da wir dich ja nun heute schon mal hier haben, kannst du uns ja auch bitte einmal direkt aufklären, wie genau lauten denn diese Wärmeschutzanforderungen?
Also, für die oberste Geschossdecke schreibt das GEG einen U-Wert von 0,24 vor.
Mhm.
Das heißt, dass durch sie maximal eine Wärmemenge von 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin dringen darf.
Okay, was heißt das jetzt konkret für die Dämmung? Also, wie dick muss die sein, um das zu erreichen?
Nun, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also, aus welchem Material besteht die Decke? Wie dick ist sie? Ist sie bereits zu einem gewissen Grad gedämmt? Gibt es Bodenbelag? Und dann spielt auch noch die Wärmeleitfähigkeit des jeweiligen Dämmstoffs eine Rolle.
Es macht also einen Unterschied, womit ich meinen Dachboden dämme.
Allerdings, es gibt verschiedene Materialien, die für eine Dämmung in Frage kommen. Da sind zum einen die synthetischen Dämmstoffe, die aus Erdöl hergestellt werden, wie das als Styropor bekannte Polystyrol.
Ja.
Dann gibt es die mineralischen, deren Grundlage Steine oder Erden sind, wie zum Beispiel Glaswolle.
Mhm.
Und schließlich sind da noch die organischen, welche auf nachwachsenden Rohstoffen wie Holz oder Wolle basieren. Allgemein lässt sich sagen, dass synthetische Dämmstoffe eine geringere Wärmeleitfähigkeit haben als organische. Wenn du dich also für letztere entscheidest, benötigst du eine größere Menge davon, um die GEG-Anforderungen zu erfüllen.
Gut zu wissen. Gibt es denn noch weitere Unterschiede zwischen den Dämmstoffen?
Ja, sie unterscheiden sich auch unter anderem in Bezug auf die Entflammbarkeit, den Schallschutz, die Ökobilanz, den Schadstoffgehalt, den Grad der Wasseraufnahme sowie die Druckbelastbarkeit.
Okay, also da gibt es einiges abzuwägen, ich merke schon. Ich denke mal, es gibt auch keinen Dämmstoff, der exzellent dämmt, aber weder brennt noch schlecht für die Umwelt oder die Gesundheit ist, oder?
Nee, leider nicht.
Schade.
An irgendeiner Stelle wirst du Abstriche machen müssen, also die eierlegende Wollmilchsau der Dämmstoffe ist noch nicht erfunden worden.
Ja, schade. Aber ist ja auch leider meistens der Fall. Andere Frage. Was hat es eigentlich mit der Druckbelastbarkeit auf sich?
Nun, die ist entscheidend, wenn es darum geht, wie du den Dachboden nutzen willst. Hast du keine Verwendung für ihn, dann kannst du weiche Dämmmatten, ja zum Beispiel aus Holzfasern oder Schafwolle, einsetzen. Die können von ihrer Beschaffenheit her keinem Druck standhalten. Der Dachboden ist dann nicht mehr oder nur noch eingeschränkt begehbar.
Okay.
Soll er jedoch als Lager- oder Trockenraum dienen, brauchst du begehbare Dämmung. Dafür bieten sich druckstabile Dämmplatten aus beispielsweise Polystyrol an. Oder aber du verwendest eine Trägerkonstruktion, welche die Matten schützt.
Schlägt sich das dann auch im Preis nieder, für welche Variante ich mich entscheide?
Ja, das tut es. Eine nicht begehbare Dämmung ist generell etwas billiger. Da liegst du bei durchschnittlich 40 bis 70 Euro je Quadratmeter. Für eine begehbare Dämmung zahlst du je nach Ausführung zwischen 70 und 100 Euro je Quadratmeter.
Ah, alles klar. Ist ja auch immer gut zu wissen, was da so ungefähr für Kosten auf einen zukommen. Und wo wir schon beim Thema Geld ausgeben sind, ich habe da noch was, was mich auch noch interessieren würde.
Lass mich raten, die Förderung.
Oh, wie gut du mich noch kennst. Sehr genau. Gibt es Fördermöglichkeiten für Dämmung?
Ja, die gibt es. Das ist ja das Positive daran, dass der Staat solche Sanierungen nicht nur einfordert, sondern zumindest auch einen kleinen Beitrag zu deren Umsetzung beisteuert.
Ja.
Und im Falle von Dämmmaßnahmen sind es 15%. Und um diese zu erhalten, musst du A, zunächst beim BAFA einen BEG-Antrag stellen, B, einen Fachbetrieb mit der Maßnahmendurchführung beauftragen und C, so dämmen, dass ein U-Wert von 0,14 eingehalten wird. Und wenn du dann aber noch einen individuellen Sanierungsfahrplan besitzt, weil du weitere Nachrüstungen planst, erhöht sich der Fördersatz um 5%.
Also bis zu 20% Förderung. Ich würde sagen, das klingt ja gar nicht mal schlecht.
Nö.
Du sprachst auch gerade von der Beauftragung eines Fachbetriebs. Ist die immer erforderlich oder kann man die Dämmung auch selbst anbringen? Also ich meine, ich würde es mir jetzt persönlich nicht unbedingt zutrauen, aber ich stelle mir das Verlegen von ein paar Platten und Matten jetzt nicht ganz so schwer vor. Zumindest nicht so kompliziert wie das Installieren einer neuen Heizung, würde ich sagen.
Naja, ein bisschen mehr gehört schon dazu.
Ja, gut.
So muss neben den Platten und Matten auch eine Folie verlegt werden, die als Dampfbremse oder Dampfsperre fungiert.
Okay, was habe ich mir darunter vorzustellen?
Also sie hält den Wasserdampf von der Gebäudesubstanz fern. Gelangt dort nämlich zu viel Feuchtigkeit hinein, kann es zu Schimmelbildung kommen.
Ja, Schimmel wollen wir nicht haben. Magst du uns noch einmal den Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre erklären, bitte?
Aber natürlich mag ich. Also eine Dampfbremse verringert die Menge an Feuchtigkeit, die in die Decke eindringt. Eine Dampfsperre lässt keinerlei Feuchtigkeit durch.
Dann ist eine Dampfsperre also besser.
Nicht unbedingt, okay. Denn es ist recht schwer, eine Dampfbremse so anzubringen, dass sie auch hundertprozentig dicht ist. Schon ein klitzekleiner Riss reicht aus, um genau das Gegenteil dessen zu bewirken, was beabsichtigt ist. Und die Folgen für Bausubstanz und Dämmung können dann schlimmer sein, als gäbe es gar keine Folie.
Ja, nee, das klingt schon fatal. Also dann doch lieber die Arbeiten einem Experten oder einer Expertin überlassen.
Ja, solange du nicht über die nötige Erfahrung mit Dämmung verfügst, würde ich dir vom Selbermachen eher abraten.
Ja.
Denn es ist nicht nur die Folie, die sehr genau gearbeitet werden muss. Auch beim Verlegen des Dämmmaterials ist darauf zu achten, dass keine Lücken entstehen. Denn sonst kommt es zu Wärmebrücken.
Und ich schätze mal, die bedeuten wieder mal nichts Gutes.
Und damit liegst du richtig. Denn ist die Dämmschicht nicht vollständig dicht, kann weiterhin Wärme hindurch gelangen. Und durch diese Wärmeverluste bilden sich Bereiche, die kälter sind als ihre Umgebung.
Okay.
Und wie ich ja bereits in unserer Folge zur optimalen Raumtemperatur erwähnt habe, sorgt ein Abkühlen der Luft dafür, dass diese nicht mehr so viel Wasser aufnehmen kann. Und wenn ihr Volumen so weit schrumpft, dass der Taupunkt erreicht wird, dann gibt sie das überschüssige Wasser wieder ab. Und wenn sie das in der Decke oder in der Dämmung tut, dann droht hier wieder Schimmelgefahr.
Und Schimmel wollen wir nicht haben. Also nur selbst Hand anlegen, wenn man genau weiß, was zu tun ist.
Genau. Und wenn du dich für eine Einblasdämmung entscheidest, dann kommst du sowieso nicht um die Beauftragung eines Fachbetriebs herum.
Wieso?
Weil es hierfür eine Maschine braucht, welche die Dämmflocken oder Dämmkügelchen in die Decke einbläst. Das ist eine schnelle und einfache Methode des Dämmens, die mit so 20 bis 30 Euro je Quadratmeter auch weniger kostet als das Verlegen von Matten oder Platten.
Das ist gut zu wissen. Somit kann man die oberste Geschossdecke also nicht nur von oben dämmen, sondern auch von innen.
Genau, es gibt verschiedene Dämmmethoden. In den meisten Fällen kommt eine Aufdeckendämmung zum Einsatz, bei der also der Fußboden des Dachgeschosses mit Dämmmaterial versehen wird. Auch da ist eine Einblasdämmung möglich, dann muss vorher aber ein entsprechender Aufbau angefertigt werden. Einfacher ist es da, sie für eine Zwischendeckendämmung einzusetzen. Diese ist zum Beispiel bei abgehängten Decken möglich. Oder sie kann bei Holzbalkendecken von oben zwischen die Balken eingebracht werden. Eher unüblich ist eine Unterdeckendämmung, also die von der Wohnraumseite aus angebracht wird. Gründe hierfür sind, dass sich dadurch einerseits die Raumhöhe verringert, andererseits kann dies bei mehreren Zimmern unter dem Dachgeschoss aufgrund der Innenwände wieder zu Wärmebrücken führen. Geeignet ist eine solche Unterdeckendämmung also dann nur, wenn sich unter dem Dachgeschoss lediglich ein Raum befindet oder aber wenn du ein Flachdach hast.
Okay, also ich merke schon, da gibt es einiges, worüber man sich Gedanken machen muss. Aber dank deiner Infos habe ich zumindest wieder einiges dazugelernt, was die Thematik angeht. Und ich schätze mal, das geht den Hörern auch so.
Das hoffe ich doch mal.
Okay, dann werde ich mich auch gleich mal an einer Zusammenfassung versuchen, würde ich sagen. Also, ist euer Haus nicht nach oben hin gedämmt? Worüber sprechen wir heute? Dann gehen bis zu 30% an Wärme auf diesem Weg verloren. Um das zu verhindern, könnt ihr entweder euer Dach oder, wenn ihr es etwas billiger haben möchtet, die oberste Geschossdecke dämmen. Habt ihr gerade erst einen Altbau gekauft oder geerbt, seid ihr dazu laut GEG sogar verpflichtet.
Genau, mit Zeitpunkt der Übernahme habt ihr 2 Jahre Zeit, den dortigen Anforderungen entsprechend nachzurüsten.
Dafür erhaltet ihr aber wenigstens 15-20% an Förderung. Wenn ihr euch für eine Dämmung entscheidet, die nicht begehbar ist, sind eure Ausgaben etwas geringer, als wenn ihr so dämmt, dass der Dachboden später noch genutzt werden kann. Es gibt verschiedene Methoden, die oberste Geschossdecke zu dämmen. Von oben, von unten oder aber von innen. Und auch verschiedene Dämmstoffe, die dafür in Frage kommen. Da beratschlagt ihr euch aber am besten mit den Fachleuten, welches Dämmmaterial am vorteilhaftesten für eure Immobilie ist.
Organische Dämmstoffe punkten zum Beispiel damit, dass sie nicht nur weniger Energie in der Herstellung brauchen, sondern später oft auch biologisch abbaubar sind.
Guter Hinweis. Also, wenn ihr nicht schon in der Materie drinsteckt, solltet ihr euch Unterstützung von einem Fachbetrieb holen. Denn nur dann könnt ihr sicher sein, dass es beim Anbringen der Dämmung zu keinen Undichtheiten kommt und euer Wärmeschutz womöglich zum Ort von Schimmelbildung wird. Ja, ich würde mal sagen, das wären die wichtigsten Punkte. Sollte euch trotzdem noch etwas unklar sein, stehen wir euch wie immer gern für weitere Erklärungen zur Verfügung. Schreibt uns einfach eine Mail an energetischeffizient@daa.net. Feedback und Themenvorschläge könnt ihr uns auf diesem Weg natürlich auch wie immer liebend gern zukommen lassen. Wir freuen uns. Aber für heute sagen wir jetzt erst einmal Tschüss. Und ja, Ariane, es war schön, wie immer mit dir zu schnacken.
Oh, ging mir wie immer genauso, Georgina.
Also, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.